Ja, vielen Dank, Brigitte, ja, für die Vorstellung. Also bevor ich es dann im Lauf der Präsentation vergesse, möchte ich mich gerade zu Beginn kurz be bedanken. Also einerseits beim Verlag, bei der Edition 8, insbesondere ja, bei Brigitte und Heinz auch für die Möglichkeit, ja, dieses Buch publizieren zu dürfen. Auch vielen Dank an Stefan, ja, die heute Abend hier das Buch vorstellen zu dürfen, und sowieso auch einen großen Dank geht an die Stiftung Studienbibliothek zur Geschichte der Schweizer Arbeiterbewegung, die auch das Buchprojekt unterstützt hat. Vielleicht möchte ich euch natürlich jetzt nicht langweilen, indem ich hier elendslange Passagen vorlese aus dem Buch. Doch muss es sein, zumindest zu Beginn, ein ganz kurzer Auszug aus dem Buch. Auszug zu Marcel Brun. Vielleicht also hier zu sehen auch ein ehemaliges Buch, oder das er vor einigen Jahren geschrieben hat. In Tiefglocke Verlag ist das dann rausgekommen. Reisen ohne Rückfahrkarte, der Titel. Emilio Modena verbrachte seine ersten Lebensjahre in Genua. Er kam als Neunjähriger in die Schweiz. Seine Mutter war Kommunistin und Schriftstellerin. Sein Vater starb 1946, als Modena 5 Jahre alt war. An ihn hat er keine Erinnerungen. Später heiratete seine Mutter Marcel Brun, der aus einem gutbürgerlichen Haus stammte. Seine Vorfahren waren Hugenotten, die im 17. Jahrhundert in Frankreich der blutigen Politik von Ludwig XIV. Ausgesetzt und deshalb in verschiedene europäische Länder geflüchtet waren. Nicht wenige ließen sich in Genf nieder. Der Vater von Marcel, Rudolf Brun, war ein bekannter Neurologe und Psychoanalytiker. Anders als vom Vater erhofft, schlug Marcel keinen bürgerlichen Weg ein. Er wurde, wie Emilio Modena sagte, ein Klassenverräter. Brun war Mitglied der PDA, betätigte sich als Journalist für verschiedene linke Zeitungen, unter anderem für den Vorwärts. Ebenso schrieb er unter Pseudonym Jean Villain für die antifaschistische und prestigereiche Weltbühne, die in der DDR erschien. In der ersten Phase hatten illustre Persönlichkeiten für diese Zeitschrift publiziert, etwa Namen wie Kurt Tucholsky, Erich Mühsam, Robert Walser, Arnold Zweig und viele weitere auch bekannte Journalisten und auch Kulturschaffende. Prä zählte zu den einflussreichen Personen innerhalb der PDA, neben dem sogenannten Chefideologen Konrad Fahrner, wie ihn die bürgerliche Presse jeweils etikettierte, sei er einer der führenden Köpfe gewesen, sagt zumindest sein Stiefsohn Modena später oder auch mir gegenüber. In politischer Hinsicht hatte Modena zu seinem Vater eine ambivalente Beziehung. Eine Zäsur in seinem Leben oder im Leben von Brun stellte der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Februar 1956 dar. Als Khrushchev die Entstalinisierungswelle einläutete und ein erstes Mal offen über die Verbrechen Stalins sprach. Damals begann eine schwierige Zeit für Brun. Wie für viele Kommunisten, also zur damaligen Zeit, idealisierte er Stalin als eine Art, ja, Heldenfigur, eine Art Übervater, Über-Ich. Modena sagt: Ich glaube mich zu erinnern, dass er mir einmal erzählte, Stalin würde jeden Morgen 500 Seiten lesen. Über Stalin wurde nicht schlecht gesprochen. Mein Stiefvater war ein 200-prozentiger Kommunist. Im Gegensatz zu Brun habe er selber nicht an den Kommunismus nach sowjetischem Vorbild geglaubt. Als der Antikommunismus in der Schweiz im Herbst 1956 gewaltsame Formen annahm, bekam das auch Brun und seine Familie zu spüren. Genauso wie Fahrner und weitere exponierte Kommunisten mutierte Brun zur Zielscheibe antikommunistischer Feindseligkeiten. Emilio Modena erinnert sich, dass sein Stiefvater im Herbst 1956 auf dem Schwarzmarkt präventiv eine Beretta-Pistole kaufte, weil er mit gewalttätigen Angriffen rechnete. Sofort teilte er den Kauf der Polizei mit. Die Leute sollten wissen, wenn man bei Brun zu Hause krawalliert, muss man mit allem rechnen. Man war vorbereitet. Eine Hausangestellte aus Neapel hatte für den Fall der Fälle heißes Öl in einer Schelte bereitgestellt, um dieses, falls nötig, vom Balkon herab auf den Mob vor dem Haus zu schütten. Körperlich kam die Familie Brä Modena nicht zu Schaden, im Gegensatz zu anderen Kommunisten. Sie haben aber zahlreiche anonyme Anrufe erhalten und oft habe er, also Emilio Modena, das Telefon abgenommen und freundlich gesagt, Sie sind falsch verbunden, Herr Brin wohnt hier nicht. Stattdessen habe er die Telefonnummer der NZZ an der Falkenstraße angegeben. Für Modena herrschte damals eine gesellschaftliche Massenhysterie. Er entsinnt sich heute noch, wie er 1956 mit seiner Familie in die Peking-Oper ging, die in Zürich gastierte. Von einem Spalier wütender Bürger seien sie verflucht worden. Modena selber hatte damals die sowjetische Intervention in Ungarn kritisiert und sich mit den ungarischen Flüchtlingen solidarisch gezeigt. Er habe als junger Schüler 5 Franken für die Flüchtlingshilfe gespendet, was für ihn viel Geld gewesen sei. 1961 begann er mit dem Studium der Medizin an der Universität Zürich. 2 Semester lang gehörte er dem großen Studentenrat an, dem Studentenparlament. 1963 wurde er allerdings abgewählt, da er vielen Studierenden als marxistischer Agitator galt. Kurz darauf gründete er zusammen mit seiner späteren Frau, respektive jetzt Ex-Frau, Esther Burkhardt, die auch hier ist heute Abend, die Gruppe Fortschrittliche Studentenschaft Zürich. Vor seinem Übertritt an die Universität gehörte Modena der Freien Jugend an, die aufgrund ihrer Nähe zu PDA auf dem Radar der politischen Polizei gestanden war. Entsprechend vorsichtig verhielten sich die jungen Linken gegenüber Leuten, die sich für sie interessierten. Als zum Beispiel die jungen Gymnasiasten aus Disentis, darunter Hans-Peter Vieli und Nikolaus Meinberg, Anfang der 1960er Jahre einen Ausflug in die Limmatstadt machten, um für ihre Gymnasiastenzeitung Die Flamme eine Reportage zu realisieren, trafen sich unter anderem mit Mitgliedern der Freien Jugend. Diese ließen sich jedoch nicht mit ihrem Namen ablichten, sie fürchteten sich ansonsten ihre Stelle zu verlieren. Das Treffen fand an der Stapferstraße 61 statt, dort lebte Modena damals mit seiner Familie. Das Haus gehörte Max Rotter, einem bekannten Arzt und SP-Gemeinderat, und der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 20-jährige Meyenberg, der über diese Begegnung in der Flamme unter dem Titel Die Kommunisten berichtet, war richtig gehend begeistert vom Mut und der Disziplin der Freien Jugend. Er beendete seinen Bericht mit den Zeilen: Vieles nicht zu sagen. 20 Leute, aber diesen 20 jungen Kommunisten trauen wir zu, ganz Zürich auf den Kopf zu stellen. Können wir es auch? 20 junge Leute, sie leben im Untergrund, verachtet und verhasst, doch zutiefst überzeugt. Sind wir es auch? 20 Typen mit einem scharf geschnittenen Gesicht, ist es auch unser Gesicht? Gemeinsam mit Esther Burkhardt sowie Harry Nussbaumer und Thomas Held gehörte Modena zu den aktiven Studenten während der Studentenproteste 1968. Viele der schon vor 68 aktiven linken Jugendlichen gehörten der FSZ an, einige waren Mitglied der PDA. Theo Pinkus erinnerte sich, dass viele von ihnen bereits vor 68 oft in seiner Buchhandlung anzutreffen gewesen waren. Modena wurde später Psychoanalytiker und Psychotherapeut. Nach seinem Studium bildete er sich am psychoanalytischen Seminar aus. Ab 1974 dann führte er unter dem Dach der Stiftung Psychotherapie und Psychoanalyse eine eigene psychoanalytische und psychotherapeutische Praxis und veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zu den Schwerpunkten Psychoanalyse, Gesellschaft, Narzissmus und Aggressionstheorie. Ja, wieso dieses ganz kurze Kapitel oder sehr persönliche jetzt Kapitel? Das Beispiel eigentlich Brin oder Marcel Brin oder auch Modena im weitesten Sinne, kann man sagen, steht gewissermaßen sinnbildlich auch für die Zeit oder für den Kalten Krieg, insbesondere die Zeit nach 1956 und dem sowjetischen Angriff dann im Herbst oder im November 1956. Als das Imperium quasi seine dreckige oder aggressive Seite offenbarte und die gegen den Aufstand des kommunistischen Regimes in Ungarn dann diesen Aufstand mit Gewalt unterdrückte. Bekanntlich führte das ja zu einer enormen quasi Solidaritätswelle, vielleicht
ja, ein heikler Vergleich, historischer Vergleich, aber vielleicht ein bisschen vergleichbar doch mit der Ukraine heute, auch da, zumindest zu Beginn. Nein, ich meine die Solidaritätswelle jetzt in Bezug auf die Flüchtlinge, aber vielleicht ein Thema für später. Während zum einen diese Solidarität oder offenkundig war, nutzte natürlich die politische und auch die mediale Elite damals in der Schweiz diesen Anlass dazu, um zu mobilisieren, natürlich gegen die Kommunisten, gegen insbesondere linke Aktivisten in der Schweiz. Es kam zu bekanntlich großen Demonstrationen auch in Zürich, in Bern, in mehreren Städten damals in der Schweiz. Die Kommunisten gerieten massiv unter Beschuss. Und ja, während der PDA zu dieser Zeit tätig war, meine Bräu ist jetzt ein Beispiel, aber die bekanntesten zumindest jetzt in der Region oder im weitesten Sinne jetzt in der Region Zürich waren unter anderem Hardy Gmür, der Vater von Mario Gmür, sowie auch ja, Primo Medici, Jakob Lechleiter. Sie alle hatten eigentlich wichtige Positionen, entweder publizistisch oder auch innerhalb der Partei, zeitweise innerhalb der PDA. Ihnen allen ist dann zumindest ein Kapitel gewidmet und auch kürzere Kapitel mit den Nachfahren oder insbesondere ja, den Söhnen dieser, ja, kann man sagen, eigentlich historischen oder zumindest politischen Persönlichkeiten des Kalten Krieges in der Schweiz durfte ich sprechen und das war mir eine große Ehre. Was sie erzählten oder was sie erzählen und ich auch eben in diesem Buch dann hoffentlich prägend schildern kann, ist oftmals schockierend und aus heutiger Sicht, also muss ich sagen, ist es fast geboren jetzt quasi in der Zeit und nach dem Kalten Krieg ist es kaum vorstellbar teilweise, was damals passiert ist, vorzustellen aus einer heutigen Perspektive. Auch insbesondere deshalb fasziniert es mich oder hat es mich fasziniert, oder weil die PDA in der Schweiz eigentlich nie eine wirkliche Kraft war. In dem Sinne, sie war zu Bestzeiten, hatte sie 2% oder so nach dem Zweiten Weltkrieg. Über 2,1 oder 2,2% kam sie nie hinaus. Anders als die Kommunisten jetzt in Italien, in Frankreich auch. Wo die natürlich eine viel größere Mobilisierungskraft hatten und ein viel schwereres, auch politischer Faktor oder Machtfaktor waren als in der Schweiz. Und umso absurder ist es aus dem heutigen Hintergrund oder vor dem heutigen Hintergrund dieses rigide und auch harsche Vorgehen gegenüber den Kommunisten von damals. Also man kann sagen, überall suchte die Schweiz richtiggehend nach den sogenannten Verrätern, die rechte Schweiz suchte nach den Verrätern und überall wurden Menschen Opfer der vorherrschenden Meinung und das fasziniert mich eben, das sieht man und das schildere ich an verschiedenen Beispielen, das sah man in den Schulen, an der Universität, kulturellen Verbänden oder auch selbst in den Medien und auch die Gewerkschaften, oder die nicht verschont geblieben sind damals, eigentlich waren alle betroffen von diesem Klima der Angst und diesem Klima des Antikommunismus. Gerade im Bereich der Kultur oder im Bereich der Deutungshoheit ist es interessant zu sehen, dass man eigentlich auch gerade auf der anderen Seite des großen Teiches in den USA versuchte man den Kommunismus in Schach zu halten. Der US-Geheimdienst zum Beispiel unterstützte, finanzierte auch den Kongress für kulturelle Freiheit, der sehr viele namhafte Schriftsteller und Kulturschaffende angehört haben, auch in Europa. Sei es in Raymond Aron in Frankreich, Heinrich Böll, bekannt in Deutschland, oder auch der Schweizer Denis de Rougemont. Die alle waren Teil dieses Kongresses für kulturelle Freiheit, wo später dann herausgekommen ist, dass eigentlich die Amerikaner also dahinter standen. Und das Ziel war einfach ganz klar, oder Arthur Koestler, ein bekannter amerikanischer, späterer Intellektueller, also im Kalten Krieg zumindest, der sagt, das Ziel war ganz klar, mit diesem Kongress gilt es, die psychologische Kriegsführung gegen den Kommunismus zu betreiben. Und Bücher wie zum Beispiel Das Opium der Intellektuellen, auch von Raymond Aron, dienten dazu, die liberalen Linken oder die Unentschlossenen, wie man es vielleicht auch nennen könnte, in das antikommunistische Lager quasi zu holen. Zu diesen wichtigen Persönlichkeiten und auch zu den Gründungsmitglieder dieses Kongresses für kulturelle Freiheit zählte unter anderem auch die ja, bekannte französische Sozialistin oder zumindest im Selbstverständnis nach eine Linke, die Autorin Susanne Lebin. sie stand sehr eng in Kontakt immer auch mit Albert Münst. Albert Münst war lange Zeit eine prägende Figur der sagen wir mal, antikommunistischen Szene. Er war eine wichtige Figur innerhalb der Aktion der freier Staatsbürger, die ja, hierzulande eigentlich den Kampf gegen den Kommunismus sich auf die Fahnen geschrieben hatten. Der Münst nahm auch unter anderem mit Levin gemeinsam an diesen NATO-Konferenzen teil in den Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Sein Engagement, das beschreibe ich im Buch im Detail, was er alles gemacht hat, aber sein Engagement war auch selbst den Behörden teilweise suspekt, die ihn auf dem Radar hatten und fischierten und zuweilen auch büßten. Und vielleicht hier jetzt noch eine kleine Anekdote oder dieses Coverbild hier, das ist oder das stammte von Albert Münst. Er initiierte das, also diese Plakataktion, gemeinsam auch mit dem damaligen, also dem Chef des Geheimdienstes im Zweiten Weltkrieg, Roger Masson. Sie wurden gebüßt damals, als sie diese Plakate aufgehängt hatten. Ich meine, man kann darüber lachen oder auch es weniger lustig finden, aber diese Zitate, zumindest kann man es vielleicht mal vorlesen, oder von Khrushchev: Eher wird ein Krebs das Pfeifen lernen, als dass wir Marx, Engels oder Lenin untreu oder verleugnen werden. Der Sohn von Albert Münst, ich habe mit dem Sohn jetzt auch im Rahmen der Recherchen gesprochen, der Sohn von Münst sagt heute, kurz gesagt, eigentlich sein Vater sei geprägt gewesen vom Zweiten Weltkrieg und dem damaligen, diesen totalitären Systemen. Und er habe sowohl den Nationalsozialismus als auch den Kommunismus verabscheut und sagte, bei uns zu Hause verkehrten Opfer des Naziregimes wie auch Opfer des sowjetischen Gulags. Zum Jahreswechsel habe Münst jeweils, also der Vater Münst, jeweils Karten mit sehr imposanten Sprüchen versendet. Der Teufel schickt Tyrannen, er soll sie auch wiederholen. Aber also im Bekanntenkreis jeweils verschickt. Ich finde diese Aussagen noch bezeichnend, weil wie so viele sah auch Münst im Kommunismus den Teufel sinngemäß. Und es war eigentlich eine Ansicht, die landläufig und eigentlich allgegenwärtig war. Man erinnert sich auch an die Aussagen des späteren SP-Parteipräsidenten Helmut Hubacher, der einst sagte, sie sollen behandelt werden wie die Pest und Cholera als solche in unserem Lande, die vertrieben werden muss. Ja, als solche hat man sie auch behandelt, oftmals, die Kommunisten, die PDA, die man despektierlich auch oft als die Partei des Auslands bezeichnete, gesteuert von den Sowjets. Und dieses Gedankengut, das finde ich eigentlich noch interessant, dieses Gedankengut, das machte sich ja oder lange vor dem Kalten Krieg breit, also eigentlich schon vorher, aber spätestens mit dem Generalstreik 1918, sahen eigentlich die Schweizer Eliten oder der bürgerliche Staat, sah linke Aktivisten als nützliche Idioten, jetzt überspitzt gesagt, der Sowjetunion. Ja, noch 1934 unter anderem bekannt oder prägte Giuseppe Motta, der Tessiner Außenminister, prägende Figur auch in der Schweizer Geschichte, sagte vor dem Völkerbund 1934, als uns 1918 der Versuch eines Generalstreiks mit den Schrecken eines Bürgerkriegs bedrohte, mussten wir mit militärischer Gewalt eine Sowjetunion, die wir in Bern geduldet hatten, entfernen. Denn sie war an der Wühlerei beteiligt. Das war eigentlich die Ansicht, die prägte, also die vorherrschend war, Deutungshoheit hatte zu dieser Zeit oder eigentlich seit 1918, seit 1919. Dann kam es noch schlimmer, 1923 tötete der Schweizer Moritz Conradi am 10. Mai 1923 mit einer Browning-Pistole den russischen Spitzendiplomaten Vaslav Vorovsky im Hotel Cecil in Lausanne. In dem Moment erlitten die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion Schiffbruch. Conradi war ein strammer Antikommunist, seine Eltern hatten alles verloren, nachdem die Bolschewisten an die Macht gekommen sind oder wurden zumindest enteignet. Und er hatte solch einen Hass auf die Kommunisten, dass er sowjetische Diplomaten hier in der Schweiz ermordete und Das führte dann dazu, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion zwischen 1923 bis 1946 unterbrochen respektive geopfert wurden. Und das Interessante ist eigentlich, dass auch lange nach dieser Wiederherstellung der Diplomatie zwischen der Schweiz und Russland, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, diese Nachwehen eigentlich noch immer zu spüren waren, oder vielleicht noch drauf kommen, bis heute zu spüren sind. Und wer etwa eben 1955 hinter den eisernen Vorhang reiste, um sich für einen Studentenaustausch einzusetzen, der erhielt eigentlich im übertragenen Sinne eine ordentliche Tracht Prügel. Und ein Lied davon singen kann Franz Schumacher, der auch hier sitzt, ist heute Abend, langjähriger Anwalt und Kantonsrat. Und ja, als hochrangiger Funktionär ist das falsche Wort, aber auch Chef des Auslandsamtes, damals des Verbandes Schweizerischer Studentenschaften, heute heißt es ein bisschen anders, ich weiß, zahlte er einen sehr hohen Preis. Geht es nicht in die Details, weil es ist ein sehr langes Kapitel, und schließlich muss ich ja ein bisschen anteasern, wer mehr davon erfahren möchte, der liest am besten das Buch. Ich kann nur sagen, gerade auch mit Blick auf heute oder auch gerade mit Blick auf die Schweiz-Russland-Beziehungen und Diplomatie ist es, denke ich, von großem Interesse zu verstehen, wie sich diese Beziehung im Laufe der Jahrzehnte und insbesondere im 20. Jahrhundert entwickelt haben, um auch daraus lernen zu können. Und ich denke, das ist gerade heute aktueller denn je, Stichwort Ukraine und Stichwort auch Bürgenstock. Konferenz. Ja, damit möchte ich eigentlich abschließen. Vielleicht hast du gerade was dazu zu sagen, ich weiß nicht, Franz, zu deiner Reise von damals, oder was können wir lernen aus dieser, sag jetzt mal, antidiplomatischen Zeit für heute?
Als blauäugiger Student bin ich aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es bis heute nicht, warum, hat mich irgendjemand vorgeschlagen. Das Auslandamt war ein Ausdruck für das Reisebüro für Studenten. Da habe ich ein Jahr lang, nicht ganzes Jahr, bis zu dem Zwischenfall, wo man mich abgesetzt hat, illegalerweise, habe ich das Reisebüro geleitet. Da hat es zwei Sekretäre gehabt, ich habe gratis geschafft. Und zwar ziemlich vollständig, weil ich Buchhaltung, das habe ich dann noch können, Buchhaltung gemacht habe vom vergangenen Jahr. Das war 54 und ich habe 55 gewirkt. Und das war bekanntlich in so einer Tauwetterperiode, wo wir in Genf, die Sowjetunion und die USA durch ihre Präsidenten eine Art die Hoffnung erweckt haben, der Kalte Krieg, das war ja nach dem Stalin im Tod, 1953, dass der Kalte Krieg könnte aufhören. Und als ich in die Maschinerie gekommen bin, das war also nur am Rand politisch, bin ich als erstes Mal eingeladen worden nach Berlin, das war noch vor dem Mauerbau. Und da hat man aber natürlich gesagt, das ist wahnsinnig gefährlich. Ich darf ja nicht in den Osten von Berlin gehen. Da bin ich selbstverständlich gegangen, habe Bücher und Platten gepostet und so. Und das Bild, das man hatte bei uns, wir sind ja amerikanischer als Amerika gewesen, war, dass die Sowjetunion einen Vorhang abgelassen hat, um hindern, dass osteuropäische Studentinnen und Studenten, inklusive russische, in den Westen kommen. So ist das dargestellt worden. Und da bin ich dann eben eingeladen worden mit dem trotzkistischen Präsident von der Studentenschaft nach Prag. Das hat auch mich vor allem interessiert, weil ich gefunden habe, man sollte den eisernen Vorhang beseitigen. Und es sollte möglich sein, dass die australischen Studentinnen in die Schweiz kommen, Französisch oder Deutsch lernen oder was auch immer. Und umgekehrt unsere Studentinnen Russisch lernen oder was auch immer, Politologie oder irgendetwas. Einfach, dass man einen Austausch hat. Und die Lektion, die ich gelernt habe dabei, ist, dass es natürlich ganz anders war, dass es eigentlich der eiserne Vorhang vor allem vom Westen her, also von den USA, fabriziert worden ist und durchgesetzt worden ist. Und das habe ich dann gemerkt, als ich beim Zentralsekretär war, Pelikan hat er geheißen, das war ein Tschech, der später dann im Tschechoslowakischen, 68, ist er dann nach Rom und ist dann in der Liberalen Partei, interessanterweise, gewesen. Also er hat weiter in der Politik gewirkt, aber nicht mehr auf der linken Seite. Und der hat gesagt, ich sehe ja gerade in Warschau das Jugendfestival und wenn ich mit den verschiedenen osteuropäischen Verbänden will, in Kontakt kommen, soll ich dort hinfahren, was ich dann gemacht habe. Unvorhergesehen, muss ich sagen. Und dort habe ich mit dem russischen Präsidenten geredet. Der war später, glaube ich, Fernsehchef von der Sowjetunion. Das waren dann eben Leute, die Karriere gemacht haben, also in den kommunistischen Ländern entsprechende Karriere. Und die waren tatsächlich interessiert. Also, ich glaube, die hätten mitgemacht. Aber wer gar nicht interessiert war, war natürlich der Westen. Und ich mag mich noch gut erinnern, ich bin dann noch über Kopenhagen gereist, weil ich dort Charterflüge gekauft habe von der SAS, Scandinavian Airlines, in Europa. Ich habe auch mit der Swissair Charterflüge gemacht nach USA. Medizinstudenten vor allem in Bologna studiert haben und aus Amerika gekommen sind. Das Fliegen war damals wahnsinnig teuer und das war dann sehr, sehr billig vergleichsweise. Und ich habe das alles gratis gemacht und habe einfach mein Studium ein bisschen vernachlässigt. Und ich bin rumgekommen und am gleichen Tag hat es einen Artikel in der Zürich Zeitung auf der Frontseite im Volksrecht. Und beide haben das sinngemäß als Pilgerfahrt nach Prag betitelt und haben natürlich insinuiert, dass man da damit Kommunismus Vorschub leistet, propagandistisch mindestens, und haben dahin gewirkt, dass der Vorstand illegalerweise mich eingestellt hat. Und dann ist ein Kongress gekommen und an dem Kongress war der Antrag, man soll mich ausschliessen. Der Soldenhof, der Präsident damals, der hat den Rücktritt erklärt. Ich habe gefunden, ich habe mich eigentlich für etwas Sinnvolles eingesetzt und soll nicht deswegen Nachteil erleiden. Und habe das verteidigt. Ich habe auch noch gerade bei dieser Gelegenheit an dem Kongress eine Initiative vorgeschlagen, dass die Studentenschaften mit den Gewerkschaften zusammen eine Initiative machen, eine eidgenössische, für eine unentgeltliche Gymnasial- und Studienmöglichkeiten. Und es hat typischerweise, und darum stimmt das wahrscheinlich nicht, was du gesagt hast, mit den 1-2%, das war Deutschschweiz. In der Welschen Schweiz hat es, glaube ich, schon mehr PDA-Leute gehabt. Und die vorwiegend auch bürgerlichen Studenten, selbstverständlich, haben immerhin gefunden, man soll mich nicht ausschliessen. Es hat fast eine Spaltung gegeben von dem Studentenverband. Also man hat einfach gesehen, mit was für hohe Energie und mit Geheimdienst natürlich, die hinter diesen Publikationen gestanden sind, wie man das hat wollen abschrecken, dass ja nicht in der deutschen Schweiz mindestens Studenten sollen in den Sinn kommen, hinter den eisernen Vorhang zu gehen. der Kalte Krieg ist viel stärker vom Westen gekommen, also von den USA vor allem, wie das auch heute noch ist, nicht von der Sowjetunion, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist, hat mich auch noch wahnsinnig aufgeregt im 55. Ich habe natürlich bei dieser Gelegenheit Auschwitz besucht und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich habe von dem dann auch geschrieben und habe mich gewundert, dass das niemand interessiert hat in der deutschen Schweiz. Kein Mensch hat darüber geschrieben im 55, 10 Jahre nach dem Krieg. Und das war ja wirklich entsetzlich gewesen, aber im Kalten Krieg ist das völlig untergegangen. Also, das hat ja Zusammenhang natürlich mit der Wiederbewaffnung von Westdeutschland durch die USA, wo dann ihre militärischen Stützpunkte eingerichtet hat, wo bis heute bestehen.
Zu dieser Zeit hat es auch den Adenauer-Erlass gegeben.
Dann der Adenauer.
Nazis wieder ins Beamtenverhältnis. Oder Beamte.
Also als Beamte, ja. Er hat das jedenfalls. Ist ein Schirmherr gewesen. Das war ja dann eine Art Vorbereitung vom Eintritt von Deutschland in die NATO. Und wieder bewaffnet.
Ich will das Thema noch in einen breiteren Zusammenhang stellen. Oder? Es ist klar, dass der Antikommunismus in der Schweiz ein repressives Klima geschaffen hat. Ja, das kommt jetzt auch sehr gut raus. Und schon Anfang 60er Jahre sagen auch liberale Beobachter, wie der Jean-Rodolphe von Salis, die senkrechten Antikommunisten in der Schweiz, das sind einfach die ehemaligen Frontisten, oder? Und die sind eigentlich hier auf der Seite der Nazis gesehen und jetzt machen sie das einfach weiter. Braun gleich jetzt rund und da gibt es irgendwo einfach so eine Kontinuität. Friedrich Dürrematt hat gesagt, der Antikommunismus ist der Stammestanz der Schweizer, oder? Das ist so wie eine nationalistische mentale Aufrüstung. Jetzt können wir aber die Frage natürlich auch ein bisschen umkehren und sagen, okay, wir haben dann die Kommunistenverbote im Zweiten Weltkrieg, vor allem dort, wo es keine Kommunisten gibt. Wir haben nachher 1944, aber mit der Gründung der PDA, eigentlich der Versuch, eine breitere Volksbewegung zu schaffen. Da ist zum Beispiel Hans Müllistein dabei, Hans Erni arbeitet mit. Es ist relativ breit. Der Charles Stirni hat ein gutes Buch geschrieben, oder? Die, eigentlich die SP-Sektion Basel tritt der PDA bei. Und das sind ideologisch keine Kommunisten, sondern die finden einfach, wir wollen jetzt eine breite Volksbewegung. Es gibt Streiks in der Chemie, der erste Gesamtarbeitsvertrag in einer wichtigen Exportindustrie wird durchgesetzt. Es ist eine Aufbruchstimmung und die PDA, die macht tatsächlich auch wieder, also die macht 5% oder, auf dem Peak, so Ende 40er Jahre. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, ja, mein, der Antikommunismus von diesen Leuten, das ist gesetzt, aber was hat jetzt PDA für eine Chance gehabt? Ist es nicht auch so, dass sozusagen die Fixierung auf einen Stalin halt auch ein Problem war für die PDA, oder? Dass dann Leute einfach sagen, ja, wenn die Entschlossenen eigentlich Stalin-Anhänger sind, dann finden wir das nicht mehr so gut. Und dass sie auch einen Beitrag geleistet haben zum Niedergang. Also es würde mich interessieren, wie man das bilanzieren könnte, wenn wir jetzt so die Wucht vom Antikommunismus sind, aber natürlich auch einfach die stalinistische Fixierung. Und der Stalinismus ist ein Fürchungsregime, ja, ja, wo viele einfach nicht haben wollen, mit unterstützen.
Ich glaube, das war schon ein grosses Problem. Das hat man ja eben beim Brä zum Beispiel und bei ganz vielen anderen auch, das war schon so gewesen, dass quasi eine Art, ich würde nicht sagen vielleicht Glorifizierung, aber ein Großteil oder ein Teil zumindest von der PDA hat natürlich den Stalinismus unterstützt oder auch kooperiert natürlich. Oder, das war natürlich das Problem gewesen, ja, weil es ein totalitäres System war. Eben die Argumentation von Herrn Münz finde ich eigentlich noch interessant. Das ist, ich meine, man kann jetzt darüber die Nase rümpfen und so, aber das ist zumindest seine Wahrnehmung war quasi. Auch wenn er natürlich jetzt aus einer linken Sicht eher so ein bisschen frontistischen Lager zugeordnet wird und vielleicht so ein bisschen verkappter Nazi, wenn man jetzt überspitzt gesagt hat, so als. Aber das ist natürlich so, dass die Kritik am Stalinismus, die hat gefehlt bei der PDA und die hat sie auch geschwächt. Also, dann haben wir verschiedene andere Aspekte auch, aber das ist sicher ein Punkt.
Du hast jetzt mit diesen Abkömmlingen von PDA-Größen geredet oder mit sofern sie vielleicht noch leben, aber ja, mit diesen PDA-Leuten selber. Ja. Wieso haben die sich so quasi auf die Sowjetunion eingelassen? Weil das Abkommen von Jalta sah ja eigentlich eine Machtteilung vor in Europa und da konnten sie ja nicht irgendwie eine Hilfe von der Sowjetunion erwarten. Was war überhaupt interessant für die an der Sowjetunion? Und dann ja auch im Rahmen dieser Schauprozesse in den Volksrepubliken sind ja auch noch Leute aus der PDA selber zu Schaden gekommen, glaube ich auch im Gefängnis verstorben. Das müsste ja eigentlich so quasi nicht unbedingt so die beste Voraussetzung sein für so eine innige Liebe zur Sowjetunion. Und trotzdem haben die eigentlich so gegen außen mindestens durch dick und dünn verteidigt.
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, das war jetzt nicht die Hauptfrage oder in diesem Buch, weil was mich interessierte, waren natürlich die Konsequenzen oder die Auswirkungen, sage jetzt mal, dieses Antikommunismus jetzt auch für die Betroffenen, dass sie natürlich rein aus ideologischen Perspektive, teilweise vielleicht skurrilen Weltbildern oder Ideologien nacheiferten, ist außer Frage. Warum das so war, ich denke, ein Aspekt ist sicher, dass man einfach, es waren alles Kapitalismuskritiker und man sah halt in Stalin und im sowjetischen System halt zumindest vielleicht zu Beginn oder zum Teil auch viel zu lange natürlich eine Alternative, oder? Obgleich diese Alternative auch Massenmord und Vernichtung und eben alles andere als eine Alternative war, aber zumindest glaube ich, das war ein Aspekt, dass man halt diesen Kapitalismus so verachtete, dass man dachte, ja, hier kommt eine neue Heilslehre und ja, es ist da einlullen lassen. Ja.
Es ist bereits angedeutet worden, der Antikommunismus ist in der Suisse Romande sehr viel weniger virulent gesehen als in Deutschschweiz. Ich erinnere daran, also 1971 hat die PDA mit 5 Nationalräten noch Fraktionsstärke gehabt. Und auch gerade in der Westschweiz recht grosse Bedeutung. Wie könnt ihr das erklären, den Unterschied? Was habt ihr für eine Erklärung dafür? Ich habe auch die eine oder andere, aber mir nimmt euch sehr wunder.
Ja, also zum einen vielleicht die Nähe zu Frankreich. Frankreich, wo halt immer Schluss ist, sagen wir mal, sozialistischer oder linker war als Grossteil jetzt in der Schweiz. Aber kulturelle Unterschiede, ich denke, das sieht man ja heute noch. Meine, die Romandie stimmt eher weiter links jetzt auch bei vielen Abstimmungsvorlagen als Deutschschweiz. Man hat vielleicht ein anderes Verständnis, auch ein anderes Verständnis vom Staat als bei uns oder jetzt hier in der Deutschschweiz. Ich denke, halt mit der Nähe ja, zu Frankreich zu und der Kultur, man ist vielleicht einfach stärker geprägt von der französischen Kultur, die wiederum ja, vielleicht ein bisschen linker oder auch teils anarchistischer geprägt ist als bei uns. Aber darf ich vielleicht ganz kurz zurückfragen, was ist Ihre Antwort oder wie schätzen Sie das ein? Oder?
Punktuell sehe ich es ähnlich wie dir. Sicher die Nähe zu Frankreich und zu Italien spielt eine Rolle. Das denke ich auch. In Frankreich war die kommunistische Partei Heimat für viele Menschen. Oder? Siehe die Echidung, die das sehr eindrücklich schildert. Und dieser Einfluss ist sicher nicht, da ist nicht zu unterschätzen. Und dann generell halt politisch offener als in der Deutschschweiz. Nicht so festgefahren, nehme ich jetzt die Suisse Romande wahr.
Die PDA, die hatte einen tollen Start als eben Bewegung in den 40er Jahren. Aber ich sage jetzt mal, Liberalen, die, wie Franz Schumacher geschildert hat, die auf beiden Seiten Kontakte und Verständigung suchten und eigentlich nicht an dieser harten Trennung zwischen West und Ost, die da etwas dagegen unternehmen wollen, die hatten keine großen Chancen. Wenn man gegen den Faschismus in Italien, gegen den Nationalsozialismus in Deutschland war, gegen die Faschisten in Frankreich, dann war man für Stalin. Und es, die dazwischen waren, wie zum Beispiel, nehmen wir so einen George Orwell zum Beispiel, die hatten es ganz schön schwer. Ein bekannter Musikhistoriker, ein Beethoven- und Schubert-Spezialist, der für den Vorwärts gearbeitet hat, der musste aus Basel emigrieren. In die DDR, ist dann zum DDR-Radio. Und der hat mir erzählt, seine Frau und er haben, als sie im Radio von Stalins Tod gehört haben, haben sie beide geheult.
Also darf ich eine kurze Anekdote, der Sohn von Harry Mario Mühr, er hat ein Buch, das heißt Meine Mutter weinte, als Stalin starb.
Also, passend. Also es ist ja die Frage, ein bisschen, was wollen wir jetzt diskutieren? Wollen wir den Antikommunismus diskutieren oder wollen wir den Kommunismus diskutieren? Also, vielleicht ein bisschen was zum Kommunismus sagen. Also in den 30er Jahren war es wirklich, glaube ich, da gibt es mittlerweile eine relativ große Forschungsliteratur dazu. Es war dieses polarisierte Denken, schwarz-weiß. Da war man drin und da hat man in bestimmten Situationen, also auch im antifaschistischen Kampf war das klar, dass man sich da weiterhin orientiert an der Sowjetunion. Interessant scheint mir die Frage, die Jakob aufgeworfen hat. Also die KPS war verboten und dann gründet sich neu die PDA. Warum geschieht da der Übergang praktisch bruchlos bei den Kadern, die aus der KPS kommen? Warum kann da nicht tatsächlich eine breitere Politik angegangen werden? Und da würde mich auch wieder interessieren, die Rolle der SP. Also das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, dass man tatsächlich eine breitere Volksfront, keine Ahnung, machen würde. Von 40er und dann 50er Jahren war die SP ja wirklich rabiat antikommunistisch, anti-PDA. Welche Dialektik hat da gespielt? Also war das sozusagen die SP, die von vornherein aus ihrer Geschichte schon mit der Zweiten Internationale und so immer gesagt hat, nein, mit diesem Flügel wollen wir nichts zu tun haben, oder war es eben auch möglicherweise tatsächlich eine ungenügende Offenheit von Seiten derjenigen, der KPSler, die dann die PDA neu gegründet haben?
Meine Meinung ganz kurz, es gab ja schon in den 20er Jahren diese Sozialfaschismus-Thesen, dass eigentlich die Sozialdemokraten sind die wahren Faschisten, eine Illusion der Veränderbarkeit des Systems im System aufrechterhalten, und da ist natürlich einiges gelaufen und das sind Ressentiments und das vergisst man nicht so rasch. Und dann würde ich schon sagen, in die PDA rein gab es einen Moment der Offenheit, wo wirklich zum Beispiel eben Basel, die SP ging in die PDA und wollte das breiter abstützen, wollte mehr sozusagen linken Schwung und vielleicht eine Volkspension und nicht so eine mickrige AV, wie sie dann kam und etwas emporstilisiert wurde zur großen Sozialversicherung der Schweiz, war sie damals ja überhaupt nicht, also die wollten mehr. Und dann verengte sich das. Und jetzt kann man abwägen, die Sozialdemokratie, da gab es einen starken Flügel, die waren voll gegen den Kommunismus. Es gab aber auch Kommunisten. Ich meine, Stalin hat alle Kommunisten, die nicht Stalinisten waren, hat er Hitler ausgeliefert. Hunderte wurden einfach den Nazis zum Fraß vorgeworfen. Und das waren schon auch Erschütterungen. Münzenberg ist zerbrochen daran. Er sagte, der Verräter Stalin bist du, und es war irgendwie für ihn nicht mehr nachvollziehbar. Und wie er gestorben ist, weiß man nicht. Aber ich will nur sagen, da gab es einfach alle diese Ressentiments. Man hat eigentlich die neue Situation nicht ohne diese Geschichte neu strukturieren können. Also jetzt kann man sagen, die sind schuld oder die sind schuld. Da würde ich eher so eine kalte, eigentlich hat sich der Kalte Krieg in der Arbeiterbewegung reproduziert und sie ist in dem Sinn nicht in der Lage gewesen, dem Kalten Krieg etwas entgegenzusetzen. Das ist ein Scheitern der Arbeiterbewegung insgesamt.
Ich sehe eigentlich verschiedene Stränge des Antikommunismus. Und es beginnt eigentlich schon mit der Spaltung zwischen Kommunisten und SP. 1921 geht das auseinander. Und wenn wir die Flüchtlingspolitik der Schweiz anschauen, dann sehen wir, dass in dieser Flüchtlingspolitik der Antikommunismus und der Antisemitismus eine Riesenrolle gespielt hat und es wurde gepflegt. Zum Beispiel die politischen Flüchtlinge, die in die Schweiz kamen, die wurden feinsäuberlich ausgesiebt. Während dem Krieg wurden sie nach Cortola geschickt und vorher hatten sie ausgewiesen. Es geht eine Kontinuität durch und das geht dann, also dieses kurze Erwachen nach dem Krieg, PDA macht vorwärts, Zürich hat einen PDA-Stadtrat vorübergehend, der dann sofort gebotigt wird mit einem Finanzskandal. Das ist ein sehr probates Mittel. Das hat man auch bei den Frauen getan. Das ist zum Beispiel der Skandal Flunder und Farmer, Caroline Farmer. Missliebige Leute wurden über irgendwelche Finanzgeschichten gebotigt. Und ich denke, das muss man weiter verfolgen. Und unser Bürgertum war absolut geeicht auf Antikommunismus. Und wir haben 1968 noch eine Neuauflage. Und zwar, wir haben das selber erlebt wieder, also Modena und ich. Wir haben Morddrohungen gekriegt, 1968. Es kamen Telefonate, wir haben die Fleischerhaken, haben wir bereit, über der Limmat, um euch aufzuhängen. Das war eine Neuauflage schlimmster Art. Und eine große Reihe von uns, ich gehöre dazu, haben als promovierte Historiker im Kanton Zürich keine Lehrlingsstelle gefunden. Ich musste ausweichen in den schwarzen Kanton Zug. Unter meinem Mädchennamen wurde ich dann dort angestellt, gewählt. Aber 1988, der Bildungsdirektor in Zug hat ein Interview von mir am Radio gehört, das ich gegeben habe über die FBB. Und zwar der Verena Heinz hat dieses Interview gegeben, das kam am Radio. Und dann hat dieser Beamte gesagt, das ist ja die. Und ist sofort interveniert bei meinem Rektorat. Ich war angestellt per Anfang 89. Und mein Rektorat, die sind hinter mir gestanden. Die haben mich verteidigt, wollten mich. Aber das ist absurd, dass da alles abging. Absolut absurd. Daneben habe ich aber auch diese Verbohrtheit der Kommunisten kennengelernt in der Person von Marcel Brönn zum Beispiel. Der Stiefvater meines damaligen Mannes. Der hat meinen Mann gewarnt vor mir, ich hieß Burkhardt, ohne Zecker. War nicht von Baselberg. Er hat Emilio gewarnt, schau mal, das ist eine Bürgerliche, die ist ganz gefährlich. Und als ich zum ersten Mal zum Essen eingeladen war bei Giovanna und Marcel, hat er mich peinlichst in Geschichte geprüft, was ich wohl für Geschichtsverständnis hätte. Und er war gegen unsere Beziehung. Und nur die Tatsache, dass meine Schwiegermutter uns total geschützt hat, hat er das geschluckt. Aber er war sowas von verbohrt, dass er sagte, das ist eine Burkhardt, das ist die Tochter eines Kleinunternehmers, eine Kapitalistentochter, die ist gefährlich. Das hat ihn das erlebt. Und ich muss sagen, also für mich war es ja ein absolutes Erlebnis, in Emilio Modena diese Familie kennenzulernen, zwar vor allem seine Mutter. Seine Mutter war Staffetta bei den Partisanen, die war wirklich engagiert. Und eine Solidarität in dieser Familie, wie ich die in einer Schweizer Familie überhaupt nie kennengelernt habe. Absolut zusammenhalten und in der Armut sich unterstützen, auch mit den Skihofs und so. Das waren wunderbare Freundschaften. Und für mich ist eine Welt aufgegangen. Eine Welt, die sehr komisch war, weil nämlich die Freie Jugend, die hatte ihren Versammlungskeller an der Stapferstraße 61. Und da kam ich zum ersten Mal mit diesen Jugendlichen zusammen, die haben Antikriegslieder und die Befreiung der russischen, die russischen Flieger, die uns befreit haben, da haben sie gesungen. Und ich saß da als eine völlig bürgerliche, ich habe 56 habe ich noch auf der Straße demonstriert gegen die Kommunisten. Und ich habe auch die Rolle von Sager kennengelernt. Also an meiner Töchterhandelsschule hatten wir Unterricht in Antikommunismus und wir sind nach Bern gebracht worden, eine Exkursion zu Sager in seinem osteuropäischen Institut. Und das wäre auch noch spannend, zu wissen mal, Sager, Cincera, alle diese schrecklichen Antikommunisten, was haben die für eine Rolle gespielt?
Also Sager kommt, wie soll ich sagen, am Rande hier und da mal vor, aber Sager ist, glaube ich, also zumindest teilweise kooperierte er auch mit dem Auslandsgeheimdienst der USA. Zumindest gibt es gewisse Dokumente, aber ja, war eine prägende Figur des Antikommunismus, zumindest als Intellektueller. Ja. Hat ja praktisch nur Analysen geliefert über die Sowjetunion eigentlich.
Also ich habe da auch noch eine Anekdote. Einfach auch darauf hinweisen möchte, dass es natürlich auch beim Antikommunismus Wellen gegeben hat, die stärker und weniger stark waren. Ich habe gelesen in deinem Buch, da kommt ein Professor Bernhard vor. Das war ein Französischlehrer. Ich bin bei dem ins Gymnasium gegangen. Und das war ein knallharter rechter Ideologe. Der hat uns organisiert. 1969 gab es eine Gruppe, die er organisiert hat in unserer Klasse. Und da ging es unter anderem auch, dass wir die 68er-Bewegung bekämpfen. Das Interessante ist aber, dass dieser Bernhard nachher vom Rektorat verwarnt worden ist, weil er zu offensichtlich vorgegangen ist. Er wurde zurückgepfiffen und er durfte dann nicht mehr so offen agitieren in der Schule.
Bernhard war dein Lehrer, kurzfristig, also Französischlehrer. Sehr interessant. Ja.
Stefan, seit ich lesen kann, kenne ich den Namen Ostinstitut. Sager. Seit ich S-A-G-E-R lesen kann, weil mein Vater hatte das ganze Zeug abonniert.
Meiner auch.
Ja, deiner auch.
Meiner auch.
Ende der Durchsage.
Ja, aber auch ganz wieder. Mein Vater war ein liberaler FDPler. Er war ein FDPler, aber er war sozial engagierte Frau in seinem kleinen Unternehmen. Und trotzdem hat er den Sager abonniert. Ja. Und hat dort sich dann auch wieder die Argumentation geholt. Und also das ist dann schon wieder tatsächlich diese Linie, oder? Die wirklich, also das ja, antikommunistische ist dann schon wieder sehr prägend.
Also Zitat meiner Mutter, für den Papi wäre es schlimmst, wenn du ein Roter würdest. So war das.
Zum eigentlichen Thema Antikommunismus einfach eine Frage. Also es gab ja viele Leute, die später große Bedeutung hatten, die dort richtig warm geworden sind in dieser Zeit. Zum Beispiel das Ehepaar Kopp, das sich da kennen und lieben gelernt hat und das ganze Engagement, ihr ganzes Lebensengagement auf diesem Antikommunismus aufgebaut hat eigentlich. Und ein Name, da würde ich gerne wissen, ob jemand da etwas weiß, der Herr Cincera. Der war doch in der PDA zuerst. Ein Renegat im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das falsch?
Ich möchte das auf eine andere Perspektive beleuchten zu meiner Jugendbewegung. Ich war in einem jüdischen Jugendbund und dieser war sozialistisch und es gab einen jüdischen Jugendbund hier in der Haschemerzir und der war kommunistisch. Aber weil sie wussten von den ganzen Stalinisten-Juden drin, haben sie sich immer distanziert vom Stalinismus, aber haben trotzdem Verbindung gehabt mit Israel, wo auch dort eine kommunistische Partei war. Und da war mein Vater sagt, geh nicht zu den Kommunisten, aber dort war die Spaltung nicht, aber die Kommunisten waren dann trotzdem akzeptiert, weil sie sich von der Stalin eindeutig distanziert haben.
Vielleicht noch ganz kurz was zu dem, was Sie gerade gesagt haben, das ist schon interessant, also das stimmt natürlich auch, dass 56 für viele spätere bürgerliche Politiker eigentlich eine Zäsur war oder auch der Beginn teilweise ihres politischen Engagements und bei Elisabeth Kopp ist es natürlich so, ja, das hat sie stark geprägt und sie hat auch damals, schreibe ich glaube ich im Buch, heißt sie Fäuste im Kalten Krieg, sie war da auch sehr aktiv und hat demonstriert unter anderem 1957, da als diese Moskau-Teilnehmer zurückkamen, an vorderster Front, hat sie da auch demonstriert, als dann Taschen später und Gepäck angezündet wurde. Ja, das war für sie natürlich prägend und für viele weitere, Rentschler, auch in der, war ja jetzt nicht in der FDP, sondern in der SP und so, auch oder eher Linke haben da, also war das sehr prägend, ja, für die spätere Entwicklung. Ja.
Einfach zu Cincera noch, also in Wikipedia, ob man trauen kann, steht, war ursprünglich im Umkreis der Kommunistischen Partei der Arbeit engagiert und erst später hat er die Seite gewechselt.
Thomas Bomberger über die Schweiz im Kalten Krieg. Da hat es ein Kapitel über den Cincera drin und das Kapitel beginnt, Ernst Cincera bewegte sich einst im Umfeld der PDA. Aha.
Aber im Umfeld.
Im Umfeld, nicht, ja.
Im Umfeld.
Also nur um die Sache vielleicht noch zu verkomplizieren. Also die Kopps sind durch 56 nach rechts gegangen. Der Berthold Rothschild beispielsweise, der ist durch 56 nach links gegangen, der Rentschler auch. Oder es gab auch eine Linie der Solidarität mit Ungarn, die dann nach links gegangen ist. Also da muss man dann auch wieder schauen, was sind die auslösenden Kriterien, die diese Entscheidungen jeweils verursacht haben.
historisch ist das eben sehr schwierig. Was heißt sich im Umfeld bewegen, oder? Dürrenmatt hat einfach gesagt, mein Vater ist gegen Hitler, ich bin gegen meinen Vater, ich bin für Hitler. Dann war er irgendwie so völlig angefressen und jetzt gibt es die Frage, wurde er 1940, 1941 noch bei diesen Frontisten gesehen? Die Bundespolizei sagt ja, er hat sich dazu nicht geäußert, es ist aber eher unwahrscheinlich. Ich meine, das sind ja auch Umgebungen, oder? Ja, jetzt könnte man deine Biografie nehmen, in welchem Umfeld warst du, oder? Das sind ja dann Leute, mit denen man in Diskussion ist und die entwickeln sich halt im Zweiten Weltkrieg. Das sind sehr kluge, politisch kluge Leute, entwickeln sich Richtung PDA. Und es könnte ja sein, dass, ich habe eben diese Information auch gehabt, dass er da in der Nähe der PDA gewesen sein. Vielleicht hat er einfach mit Leuten geredet, die auch Brecht gelesen haben. Und als er sah, die gehen in die PDA, ist er eben in die FDP gegangen. Das gibt eine völlig andere Geschichte, eine ganz andere Erzählung. Muss man immer sehr aufpassen, was es heißt. Jemand war im Umfeld und ich habe es zum Beispiel nie herausgefunden, weil ich einfach sagte, Cincera ist doch nicht so interessant, dass ich da ein Jahr über ihn forsche.
Ich habe noch eine Frage. Stefan, du hast erwähnt, die Cops gingen nach rechts. Woher kamen die denn? Die waren doch schon.
Ich meine, sie aktivierten
sich. Ja, aber der Vater von Elisabeth, ja. Ickley, ja. War mehr als rechts.
Ja. Okay, falsche Formulierung. Okay. Politisiert, rechtspolitisiert.
Ja, ja. Okay.
Wohingegen der Soldenhoff nach seiner Absetzung
nach rechts
ging zum Büro Sager.
Ja, genau.
Zu Sager gearbeitet.
Der war der Präsident der
Schweizer
Studentenschaft 1955 und ist zusammen mit dir, genau, nach Prag und Warschau. Und hat dann lange in Südafrika gelebt, später, und also Apartheid.
Und wahrscheinlich war er, wie viele, ja, auch im Algerienkrieg waren, ja. Auch. Ich denke, der Ziehvater, der politische
Buchbinder,
der hat möglicherweise auch für Algerien und für Frankreich.
Aber vielleicht geht es gar nicht so sehr immer um links und rechts. Also vielleicht geht es auch um die Frage, wie man dazu kommt, dass man Menschen wegen ihrer Ideologie verfolgt und Übergriffe macht, die sie derart traumatisieren, dass sie am Ende nicht mehr miteinander Wege gehen können, nicht miteinander sprechen können. So, das, glaube ich, ist die Frage. Und das kommt immer wieder sowohl rechts wie links vor. Also von daher finde ich es spannend. Auch um die Frage halt, wenn wir jetzt heute schauen, ich meine, wir sind so unversöhnlich miteinander. Ich meine, ich finde diesen Trump widerlich, ich finde die AfD widerlich. Nichtsdestotrotz gibt es nichts, also man muss mit diesen Leuten am Ende sprechen und Wege finden, dass sie eben nicht übergriffig werden und ihre Ideologien, die sie haben, wirklich umsetzen. Aber nicht, indem man selber übergriffig wird. Also so irgendwie, oder? Die Demokratie, finde ich, ist ja uns schon ein schönes Gut.
Ja, es geht in die gleiche Frage, jetzt auch Deutschland diskutiert eben über AfD, Verbot, Nichtverbot und so weiter. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, man muss die AfD, kann von der halten, was man will. Ich halte nichts von der AfD, aber man kann sich zumindest, man muss sie ernst nehmen und man muss sie auf demokratischem Wege bekämpfen oder debattieren und schlagen. Und ich meine, schlussendlich, das ist ja genau das Gleiche, was man eben in der Geschichte gesehen hat, dass Parteien verboten werden oder wurden. Das war noch nie die Lösung. Jetzt sei es jetzt der PDA in der Schweiz oder da, also PDA ist dann 44, habe ich entstanden, aber vorher die Kommunistische Partei, die ja quasi verboten war. In Deutschland waren sie verboten, in verschiedenen Ländern waren sie verboten. Ich glaube auch teilweise rechts außen, gewisse Parteien waren auch verboten und so, aber das ist ja nie die Lösung quasi. Verbote werden die Gräben nur quasi noch verstärken oder die Konflikte.
Ja. Danke dir, Raphael, und den Diskutanten natürlich auch vor allem. Und sicherlich gibt es noch Gelegenheit in Zwiegesprächen oder in kleinen Kreisen weiter zu diskutieren, wenn wir hier bleiben. Danke.